von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute geht's ums Abenteuer Menschlichkeit. Vielleicht das härteste Abenteuer für jeden von uns. Ronny Blaschke hat Spielfeld der Herrenmenschen geschrieben. Kolonialismus und Rassismus im Fußball. Ronny, erstmal danke für dieses wertvolle und wirklich lesenswerte Buch.
Ja, vielen Dank. Schön, dass du das so siehst. Und das war auch der Anspruch, dass vielleicht die Debatte um Rassismus, um Vielfalt, um Stereotype mal, um noch eine weitere Ebene zu erweitern.
Ich beschäftige mich viel mit dem Thema, halte auch Vorträge zum Beispiel über Feminismus für Männer. Also ich versuche wirklich neu zu denken und anders zu denken. Und trotzdem, wenn ich dein Buch lese, erwische ich mich wieder, dass ich rassistische Vorurteile habe. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, dass kenianische Läufer physiologisch die Voraussetzungen haben, dass sie bessere Läufer sind als die anderen. Sehe jetzt aber nur, es ist einfach Teil, Laufen ist Teil von deren Kultur. Und deshalb bringen die natürlich einfach mehr und bessere Läufer hervor als wir zum Beispiel. Erschreckend. Geht dir das auch so?
Ja, eigentlich kann man viele Sportarten so entschlüsseln und wir glauben, dass Genetik und Körperlichkeit da eine große Rolle spielt und ein bisschen ist das auch so, aber gerade bei den Läufern aus Ostafrika, aus Kenia, aus Äthiopien, da haben viele so jahrzehntelang nach einem Wundergen gesucht. Warum sind denn die per se besser und nicht wissend, dass in den 80er Jahren und davor viele britische Läufer sehr erfolgreich waren.
Genau.
Und in Kenia auf dem Hochland.
Schreibst du auch,
da haben sie Vorteile beim Ausdauertraining. Es gibt dann, wenn einige Gold gewinnen bei Olympia, dann motiviert das andere, inspiriert das andere. Es entsteht eine sogenannte kritische Masse. Also vieles können wir einfach mit sozialen und kulturellen Gründen erläutern. Und ja, das ging mir teilweise auch so. Und das ist auch tief eingeschrieben bei uns in der Kommentatorensprache und so weiter.
Wenn einem einmal halbwegs die Augen geöffnet sind, dann erkennen wir, wie unfassbar fremdenfeindlich unsere Welt ist. Also ich könnte da manchmal richtig verzweifeln, wenn ich das sehe und auch zum Beispiel in meinen Vereinen, in denen ich verschiedene Sportarten treibe, mir anhöre, was Leute sagen. Und ich mache immer den Mund auf, ich sage immer etwas, aber manchmal denke ich, ich kann das nicht mehr ertragen, diesen Rassismus überall. Wie geht's dir, der sich ja nun über Jahre mit dem Thema beschäftigt?
Das ist mir in den Recherchen auch immer wieder begegnet, vor allem in England. Da ist so eine große Ernüchterung und Enttäuschung, dass es sehr schwer war, da überhaupt ehemalige oder aktuelle Spieler und Spielerinnen für Interviews zu gewinnen, weil die immer wieder so die gleiche Schleife drehen seit 40, 50 Jahren und die Erfahrung gemacht haben, auch schon in den 70er, 80ern, die wir uns gar nicht vorstellen können. Übrigens auch in Deutschland war das so. Ich bin in Rostock aufgewachsen. Meine ersten Spiele waren in den frühen 90er Jahren. Das war natürlich total krass und gefährlich für Menschen, die nicht so aussehen wie wir oder wie ich, weiß und männlich und blond. Ja, das kann man sich nicht. Und ich habe mir da auch lange wenig Gedanken darüber gemacht, dass man nicht nur die klare Bedrohung, der offene Rassismus, sondern auch diese musternden Blicke und die, dass nicht ernst genommen werden oder dass jemand in die Haare fässt oder fragt, woher kommst du her? Also dieses ständige Gefühl, nicht der Norm zu entsprechen, das können wir uns nicht vorstellen.
Nee.
Aber dafür mal, das auch zu beschreiben und zu betonen, das ist ganz wichtig. Also wir tun uns manchmal ein bisschen leichter mit, einfach zu sagen, der Rassismus kommt immer nur von den Neonazis und von der AfD, also von den Leuten, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, aber er ist eigentlich viel tiefer und breiter in der Gesellschaft verwurzelt, als wir wahrhaben wollen.
Ja, er ist im Grunde überall und nicht nur in der älteren Generation. Man könnte das jetzt auch auf die Generation unserer Eltern schieben. Wir beide sind ungefähr gleich alt. Nee, das ist eben auch in unserer Generation und auch in der nächsten Generation. Und ich frage mich, wie wir das je loswerden könnten oder werden wir es nicht los? Ist das einfach ein Kampf gegen Windmühlen?
Ja, vielleicht sollten wir gar nicht erstmal so, dass wenn man diese Frage stellt und merkt, dass das nicht möglich sein wird, eine Gesellschaft ohne strukturellen Rassismus, das ist ja schon natürlich schon sehr entmutigend, aber im Fußball neigt man dazu, immer das Große, das Utopische vielleicht auch zu anzustreben. Also wir sollten vielleicht ganz nüchtern uns vor Augen halten, erstmal, wie die Strukturen sind, dass die Teams bunt sind, divers, ja, aber in den Führungsebenen Trainer, Schiedsrichter, Sportredaktionen, Merchandising.
Die 10, der Spielmacher, immer weiß.
Genau, das ist ein Thema, das vielleicht muss man das mal erklären, weil sicherlich da nicht alle im Thema sind, dass dieses koloniale Denkmuster, das wir seit Jahrhunderten in uns tragen, also die Europäer mussten ja ihre Ausbeutung, ihre Sklaverei rechtfertigen. Und sie haben das eben damit gemacht, dass sie Menschenrassen erfunden haben.
Genau, weil das nämlich nicht dem christlichen Denken entsprach, dass man Menschen so schlecht behandelt, wie die es gemacht haben.
Genau, sie mussten dafür eine Legitimation schaffen und haben Menschenrassen erfunden mit wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Methoden, die weiße intellektuelle Überlegenheit und bei den Schwarzen die körperliche Überlegenheit. Und das hat damals sich festgemacht und es hat sich, bei vielen hält sich das bis heute. Und es gibt erste Studien, noch zu wenige, aber erste Studien, die besagen, im Fußball der Zehner, der Sechser, also die kreativen Positionen, überproportional von weißen Spielern besetzt und die kraftvollen, explosiven Positionen, die Außenbahnen, die Stürmer, da überproportional schwarze Spieler und ganz zu schweigen von den Führungspositionen, wo man eigentlich fast nie einen schwarzen Trainer, einen schwarzen Manager, einen schwarzen Schiedsrichter sieht.
Ja, oder im Vorstand, ja. Und was ich in deinem Buch auch so gut finde, du führst so viele aktuelle Beispiele auch an von Menschen, gerade im deutschen Fußball, die so unfassbar rassistische Äußerungen bringen. Also das ist der Tönnies von Schalke, es ist Steffen Freund, der Kommentator und. Ich find's allein die Arbeit, die du da reingesteckt hast, um das alles zu finden, das ist so wertvoll und so wichtig. Und ich glaube aber, dass die so denken, wie Tönnies und Steffen Freund und diese Typen, die werden dein Buch nicht lesen und die werden, selbst wenn sie es lesen, wahrscheinlich nicht begreifen.
Ja, also Tönnies ist sicherlich eine klare rassistische Aussage gewesen. Er hat ja damals mal beim Handelstag in Paderborn, glaube ich, war das, als Schalke Aufsichtsratschef, ich will es gar nicht wiederholen, aber auch was Steffen Freund gesagt hat, der nordafrikanisch stämmige Spieler gleichgesetzt hat mit Disziplinlosigkeit. Ja. Friedhelm Funkel mal als ehemaliger Trainer des 1. FC Köln,
genau, der
hat
auch
zwei Leverkusener Spieler, schwarze Spieler gesagt, suggeriert, die sind per se körperlich stärker.
Ja, und er sagte ja noch dazu, ich unterbreche dich kurz, er sagte ja noch dazu, dass man ja jetzt auch die nicht mehr richtig benennen darf. Also er hätte wahrscheinlich gern das N-Wort benutzt für die beiden, dass die sich ja dagegen sträuben, das alte Vokabular nicht mehr zu benutzen.
Genau, also er hat sich entschuldigt dafür nach langer öffentlicher Kritik, aber wenn man auf die Reaktion schaut, da gibt es diejenigen, die ihn klar kritisieren. Es gibt auch diejenigen, die sagen, ach, man muss doch das noch sagen dürfen und wir sollen nicht so empfindsam sein und das so in diese Debatte passt rund um die AfD und rund um dieses Gefühl, uns wird irgendwie die Freiheit genommen, die Wahrheit zu sagen. Also das ist nicht so leicht skandalisierbar wie zum Beispiel jetzt Affenlaute im Stadion. Aha. Oder es gibt andere Beispiele, die ich da auch alle zusammentrage. Zum Beispiel Renato Sanchez, portugiesischer Spieler, dem wurde mal vorgeworfen, als er 18 war, er sei doch angeblich schon 23. Wie kann er sonst so körperlich und stark sein? Das würde man keinem weißen Spieler vorwerfen.
Ja, und dann hat sein Krankenhaus, wo er geboren wurde, die Geburtsurkunde veröffentlicht.
Ne? Ja, andere haben sogar gefordert, man soll sein Gebiss und seinen Kiefer untersuchen und sehen. Ja, das ist Rassismus mit Rassismus bekämpfen. Aber Christian Wück zum Beispiel nach dem Titel der WM U17, der jetzt demnächst Trainer der Frauen wird, der hat gesagt, seine Mannschaft, das sind Gangster und Schwiegersöhne, ja. Und man kann sich jetzt genau vorstellen, welche Gangster er denn meint, ja. Also auch ein Team, wo schwarze Spieler drin sind. Das ist auch, also vielleicht sollten wir auch dieses, ich versuche es zumindest, ja, weil ich viel auch in Schulen bin und Fanprojekten, so dieses Vorwurfsvolle rauszunehmen, sondern
schwierig.
Ja, schwierig, aber sonst schaffen wir es ja nicht, ein Nachdenken bei den Menschen auszulösen, sonst, das ist das Schwierige. Es ist natürlich teilweise schwierig zu ertragen, aber es gibt jetzt auch zum Beispiel Studien, was du eingangs gesagt hast, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat mal Befragten das Zitat vorgelegt, Schwarze sind im Sport talentierter. Also einfach diese Aussage. Mhm. Da gibt's relativ hohe Zustimmung, fast 40%. Also das glauben sehr, sehr viele Menschen, dass Schwarze per se talentierter sind. Aber im Fußball, also Mitglieder von Fußballclubs, da sind es nochmal 10% mehr Zustimmung. Also fast 50%. Und das liegt, na klar, Fußball ist körperlich, da geht's um physische Dinge, da geht's um Rivalität. Deswegen können wir nicht sagen, Fußball ist Spiegelbild der Gesellschaft, sondern ist immer auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in anderen Teilen der Gesellschaft.
Jetzt hören uns Leute zu und sagen, wieso? Die sind doch auch besser. Die können doch schneller laufen.
Ja, dann müssen sie leider sagen, das stimmt nicht. Ich habe neulich eine Radioproduktion gemacht, eine Feature-Produktion, und da war jemand, der hat so sogenannte Voice-Over gemacht. Da ging es auch um das Thema. Und der kam auch mit diesem Beispiel. Und da muss man eben einfach nur mal ganz, ganz sachlich sagen, es gibt in jeder Population gibt's Menschen, die genetisch unterschiedlich sind, dick, klein, groß und so weiter und so fort. Ja. Und schwarze Menschen, die kommen nicht nur aus Afrika, die sind auch in den USA, in Brasilien. Wie soll das funktionieren? Ja, jetzt lässt man sich schon auf diese Diskussion auch ein leider, aber man muss man vielleicht auch ein bisschen. Und ich habe es auch selbst bei schwarzen Menschen erlebt, die sagten, die von sich selbst sagten, wir sind stärker, weil zum Beispiel beim transatlantischen Sklavenhandel, da haben ja auf dem Weg zum Beispiel von Afrika nach Jamaika nur die Stärksten überlebt. Ja, und deswegen konnten die sich in Jamaika eben, aber auch das ist leider Käse. Unsinn, weil das,
Evolution dauert also mindestens 10.000 Jahre beim Menschen, bis irgendwas passiert.
Genau, und wenn wir jetzt gucken, wann der Sklavenhandel begann, das war, die Hochzeit war im 17. und 18. Jahrhundert. Das ist auch schon ein bisschen her, aber eben noch nicht zehntausende Jahre. Wir müssen da immer wieder sagen, das stimmt nicht, und es führt eben dazu, dass jetzt zum Beispiel diese dass es jetzt auf den Außenbahnen oder im Sturm, dass es dort überproportional viele schwarze Spieler gibt, liegt nicht daran, dass sie per se genetisch bevorteilt sind, sondern dass vielleicht im Nachwuchsbereich, in der Rekrutierung, in den Leistungszentren vielleicht Trainer oder Scouts diese Spieler bewusst scouten, rekrutieren, weil sie an diese Klischees denken. Anderes Beispiel, ganz weit weg, als ich in Australien schon vor einer Weile recherchiert habe, ich glaube 3% der Australier sind indigene Herkunft, 3%. Aber beim Australian Rules Football, das ist so eine Mischung aus Rugby und Fußball, da sind 12% indigen, ja, weil die Scouts tatsächlich denken, die Aborigines, also die indigenen Australier, die haben einen sechsten Sinn, die sind schneller, die sind kräftiger, ja. Also das ist ja, sonst kann man ja gar nicht diese Überrepräsentanz erklären. Und ja, das kann man im Prinzip für jeden Kontinent, kann man da Sport und Genetik aufklären, dass es eigentlich gar nichts mit biologistischen Argumenten zu tun hat.
Das gleiche gilt zum Beispiel für die NBA in Amerika. Spielen unglaublich viele schwarze Spieler, die aber die Repräsentanz im Land überhaupt nicht wiedergeben. Es ist einfach mehr Teil von deren Kultur geworden auch.
Ja, aber in den USA denken viele, ja, das sind Afroamerikaner, die können besser springen, die sind kräftiger, die landen automatisch in der NBA. Aber auch da kann man sagen, das ist eine Popkultur. Da gab es Vorbilder in den 80er Jahren wie Magic Johnson, Michael Jordan. Das hat mit Musik zu tun. Das hat mit Streetball zu tun, der in manchen Vierteln dann leichter zu praktizieren war als zum Beispiel American Football und andere Sachen, wobei da ja auch eine Debatte ist, dass es kaum schwarze Quarterbacks gibt, ja, also die Führungsposition.
Jetzt mit Mahomes gibt's endlich mal einen.
Genau, also es gibt immer, findet bei jedem, für jedes Beispiel, für jede Regel findet man auch eine Ausnahme, die Regel aushebt und die meistens auch von Funktionären genutzt wird, um zu sagen, ist ja alles gar nicht so schlimm.
Genau.
Aber Schwimmen zum Beispiel, es ist erwiesen, dass Afrikaner, Jugendliche schlechter schwimmen können. Ja, das liegt nicht daran, dass sie genetisch nicht schwimmen können, sondern weil sie zum einen benachteiligt werden wurden über Generationen beim Schwimmunterricht. Sie durften Schwimmbäder nicht betreten, Strände in Kalifornien und so weiter. Ja. Und es gibt bei vielen Eltern immer noch eine Skepsis gegenüber staatlichen Stellen, weil dieses Land über Jahrhunderte von Rassismus geprägt war und immer noch ist. Und danach müssen wir auch schauen.
Ja, ich habe mich gestern mit einer Frau aus Zimbabwe unterhalten, die nicht schwimmen kann, weil das in dem Land nicht drin war. Es ging für Schwarze nicht. Du kannst da nicht schwimmen lernen, insbesondere nicht als Frau.
Ja, ein Kapitel, das ist auf der anderen Seite Afrikas, in Namibia, da war es auch so, dass viele jungen Mädchen ertrunken sind dabei, weil sie während der Apartheid, Namibia wurde ja nach der deutschen Kolonialzeit von Südafrika übernommen, und da wurde auch die Apartheid eingeführt, also als Teil von Südafrika, und in Namibia war es auch so, dass Jugendliche, schwarze Menschen, die haben sich selbst das Schwimmen beigebracht in irgendwelchen Tümpeln und Teichen und sind dabei dann auch vielfach ertrunken.
Wenn ich meine Vorträge halte über Feminismus für Männer, fragen mich häufig Leute, warum machst du das? Du bist doch ein Mann, also du hast doch damit gar nichts zu tun. Und ich sage dann immer, doch, weil das Patriarchat auch mich klein macht und schlecht macht, weil ich nicht so reinpasse, wie das Patriarchat sich das wünscht. Was antwortest du? Warum setzt du dich dafür ein, dass der Rassismus ein bisschen vielleicht nach unten gehen könnte?
Ja, das ist interessant, weil diese Frage auch bei Vorträgen relativ oft kommt, und ich muss mir dann immer eine kluge Antwort zurechtlegen, weil ich eigentlich immer denke, ich denke es immer andersrum. Warum macht ihr es nicht? Ja, ich bin ja Journalist und frage dann überlege, warum dieses Thema liegt doch so sehr auf der Hand, warum habe ich mich auch schon bei früheren Themen gefragt, als ich über Hooligans, über Homophobie und Rechtsextremismus berichtet habe, warum machen das so wenige Leute? Es gibt doch so viele Indizien und Anhaltspunkte, dass diese Themen zu verfolgen. Und in der Kultur, in der Politik haben wir das Thema Kolonialismus schon ein bisschen länger und der Sport ist da wieder ein bisschen hinterher. Und dabei ist der Fußball, wurde von der britischen Kolonialmacht in der Welt verbreitet im 19. Jahrhundert. Ohne den Kolonialismus gäbe es den Fußball nicht. Und ich versuche, da nehme ich mich ein bisschen zurück, einfach, du sagst es ja, viele Beispiele, ich versuche Informationen einfach bereitzustellen, dass die Leute zum Nachdenken kommen. Ich bin jetzt kein Aktivist und ich habe nicht das Ziel, auch weil es unrealistisch ist, Rassismus zu besiegen. Ich möchte einfach Informationen bereitstellen, vielleicht auch ein bisschen den Fokus auf Themen zu lenken, die jetzt nicht so klar sind. Und das ist, kein Hexenwerk.
Ja.
Also nach England zu fahren, nach Portugal zu fahren, nach Brasilien zu fahren und mit Menschen zu sprechen, die Rassismus erleben, die offen sind, die interessiert sind, die neugierig sind. Das war klar, man muss ein bisschen lesen, man muss Interviews führen, sich vorbereiten, fleißig sein. Aber das ist kein Hexenwerk und ich wundere mich, warum das noch nicht früher passiert ist. Und es ist kompliziert, es ist sperrig, es kostet erstmal ein bisschen Widerstand, auch sich aus der Komfortzone herauszubewegen. Aber ja, das ist wichtig.
Es gibt jetzt ein paar Argumente. Ich spreche mal für die Leute, die dein Buch nicht gelesen haben, die auch Fußballfans sein könnten, die sagen, wie jetzt, Fußball gäbe es nicht ohne Kolonialismus. Es kommt doch aus England, also das Mutterland des Fußballs. Das hat den Fußball in der ganzen Welt verbreitet. Das hat die Regeln erfunden. Was hat denn das mit Kolonialismus zu tun?
In der Tat ist England das Mutterland des Fußballs, aber schon in der Formulierung schwingt ja so eine Bewunderung mit. Und es ist ja auch okay. Ich war ja auch in England, aber trotzdem muss das Spiel ja erstmal auf all die Kontinente verbreitet werden. Und es heißt immer so, ja, da sind Seeleute und Missionare und Lehrer, die sind durch die Welt geschippert und haben dabei auch Fußball gespielt und die anderen haben es gelernt und haben es dann aufgegriffen. Aber das war ja kein Klassentreffen oder keine Klassenreise, sondern es war eine Expansionsreise für die britische Krone. Und das habe ich im Beispiel von Indien in einem großen Kapitel dargestellt, wie die Briten sehr früh, schon im 17. Jahrhundert ankamen und dann natürlich ihre Sportarten mitbringen, Cricket, Tennis, Rugby, Fußball. Und Fußball am Anfang nicht nur Zeitvertreib für die Kolonialisten war, sondern eben auch Disziplinierung für die Untertanen, in Anführungsstriche. Die durften erstmal ganz lange nicht mitspielen. Als sie mitspielen durften, durften nur diejenigen mitspielen, die sich, die Söldner waren, die sich unterworfen haben, die man brauchte, um diesen riesigen Subkontinent unter Kontrolle zu halten. Also es war erstmal ein Kontrollinstrument. Und ganz langsam haben dann sowohl die Inder auf dem Subkontinent, aber auch zum Beispiel viele Menschen in Nordafrika, in den französischen Kolonien, auch die Brasilianer und so weiter. Also das kann man auch für andere Kolonien herziehen. Dann haben sie das Spiel sich angeeignet, umgedeutet und aus dem kolonialen Sport wurde ein antikolonialer Sport. Und man kann also diese Geschichte als koloniale Wurzel beschreiben, aber auch, und das ist eine interessante Geschichte und auch schöne Geschichte, wie die Menschen da in vielen Ländern diesen Sport für sich vereinnahmt haben und teilweise auch als Versammlungspunkte für den Befreiungskampf und den antikolonialen Krieg genutzt haben. Aber am Anfang war es einfach von den Briten ein pures Instrument. Und das muss man immer wieder betonen, es sind Millionen Menschen nicht nur dabei gestorben, versklavt, getötet worden, sondern Schätzungen gehen davon aus, dass die Kolonialmächte Rohstoffe, Güter im Wert von 100 Billionen Euro nach Europa gebracht haben. Ein halbes Jahrtausend Kolonialgeschichte. Und das ist leider bei uns nicht sehr präsent.
Ich kriege immer wieder unfassbar, also teilweise bescheuerte, teilweise sehr, sehr feindliche, aber auch drohende oder bedrohliche Kommentare von Leuten, die meine Vorträge oder meine Statements für Feminismus lesen. Wie muss es dir erst gehen?
Das stimmt natürlich, ja. Heutzutage Social Media und ich habe da auch schon einiges erlebt in sozialen Foren von Leuten, die geschrieben haben, wo ich einkaufen gehe und auch vielleicht auch Vorträge, da war der Staatsschutz und die Polizei und es wurde auch mal einmal in Ludwigshafen war das so ein Vortrag fast schon gestürmt.
Von wem?
Ja, das waren Rechtsextreme dort, die da gut vernetzt waren und die Organisatoren schwächen wollten. Ja, das ist hart, aber trotzdem, und ich möchte es auf keinen Fall verharmlosen, habe ich immer noch eine relativ privilegierte Position, weil ich diese Öffentlichkeit habe, ja. Und andere Menschen, die wirklich ich wohne in Berlin, ich gehe hier unter, auch das ist soll keine Verharmlosung sein, aber viele Leute leben wirklich in kleineren Städten, in dünn besiedelten Gegenden, wo auch rechtsextreme Parteien, auch die AfD, Parallelstrukturen geschaffen haben. Und das ist dann nochmal ein Stück härter und mit starken Verlagen und Auftraggebern im Hintergrund ist das vielleicht ein kleiner Schutz. Wobei das aktuelle Thema, dieser strukturelle Rassismus, der löst auch Widerstände aus, aber vielleicht, weil es so kompliziert ist oder weil sich so wenig Leute angesprochen fühlen, scheint das nicht ganz so, noch nicht zumindest, zu so einer Erhitzung zu führen, wie früher die Recherchen über Neonazis. Mhm.
Gab es bei dir einen Auslöser, warum du dich genau für dieses Thema interessiert hast?
Also langfristig muss ich sagen, dass ich schon mit 16, 17, 18 klassischer Fußballreporter werden wollte. Das ist mir dann auch geglückt. Mhm. Und ich wollte eigentlich immer von Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen berichten. Das ist mir dann auch geglückt. Aber irgendwann war das nicht mehr genug. Und dann lagen einfach Themen, würde ich sagen, auf der Hand. Ja, also wenn man beim Fußball war, dann sieht man Hooligans, dann sieht man Rassismus, dann hört man Homophobie und dem wollte ich nachgehen. Irgendwann kam dann das internationale Interesse dazu. Ich hatte das Gefühl, ich habe über vieles schon geschrieben und berichtet und ich wollte da auch mal was Neues hinzufügen. Und ganz wichtig ist auch, dass man über den Fußball hinausdenken muss. Ja. Also man kann sich nicht nur für Sport, also klar, Sport ist unser allerliebster, wie soll ich es formulieren, Hobby, Leidenschaft, wenn man das zu sehr in den Fokus rückt, wenn das zu sehr der Mittelpunkt des Lebens ist, dann sieht man vieles andere nicht. Und bei mir kommt eigentlich eher bei den Recherchen oftmals das Politische zuerst. Ja. Also wenn zum Beispiel sich der Genozid in Ruanda jährt oder wenn der Völkermord an den Bosniaken in Srebrenica sich jährt, dann schaue ich erstmal darauf und suche mir dann ein Thema, womit man denn das Ganze mit dem Sport runterbrechen kann. Und so war es auch bei diesem Buch. Also für mich war erstmal diese Debatte über die Kolonialgeschichte spannend, weil ich mich für Kunst und Kultur interessiere und für Raubgüter und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, wieso redet man im Fußball da nicht drüber? Und dann habe ich gesucht nach Beispielen, wie man quasi den Fußball sozusagen als Erklärmuster oder als Plattform nutzen kann. Also ich nutze den Fußball quasi auch als politische Bildung, Menschen zu erreichen, um über Fußball so historische und politische Themen anzugehen. So nähere ich mich dem Ganzen.
Hast du das Gefühl, dass du schon was bewegt hast? Also ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ich habe ein Buch geschrieben über meine eigene Alkoholproblematik und bis heute kriege ich Leserbriefe, wo Menschen mir für das Buch danken, die eben dank des Buchs aufgehört haben zu trinken. Kriegst du sowas auch, dass Leute sagen, ey, du hast mir so die Augen geöffnet, ich benutze das N-Wort nicht mehr, ich mache kein Blackfacing mehr, also mich an Karneval schwarz im Gesicht anmalen und so. Kriegst du solches Feedback auch?
Ja, es geht langsam jetzt erst los mit den Vorträgen. Was du zuerst gesagt hast, also bei Vorträgen, bei Workshops, bei Moderationen, da kommen immer mal wieder Leute danach und sind erstaunt und interessiert. Und so, ja, was du gerade gesagt hast mit dem N-Wort, das war noch nicht so. Man erreicht viele Menschen, darüber freue ich mich auch sehr. Aber natürlich ist es, wie du auch gesagt hast, man erreicht erstmal nicht die Menschen, die es vielleicht besonders bräuchten. Ja? Ja. Ich will auch niemanden belehren und erziehen, wir sind ein freies Land. Und trotzdem wäre es schön, also wir hatten ganz oft auch Veranstaltungen und Vorträge früher schon, wo ich dachte, warum schickt jetzt nicht der lokale Fußballclub mal seine Jugendmannschaft hierher? Das ist so eine relativ günstige Fortbildung, aber das ist ganz, ganz schwer, so den Fußball selbst für diese Veranstaltungen zu gewinnen. Deswegen arbeite ich oft mit politischen Stiftungen zusammen oder mit Bildungseinrichtungen, weil die so ein neutraler Ort sind. Aber mit den Fußballclubs, den Verbänden selbst, ist es schwierig. Das mag vielleicht noch kommen, aber natürlich habe ich ganz oft, bin ich in Schulen oder ich hatte vor kurzem war ich in Stuttgart, da war Lilian Thuram zu Gast, also der Weltmeister von 98, und da waren 300 Schüler und Schülerinnen und die waren begeistert und interessiert und da waren viele, wurden zum Nachdenken animiert. Klar, das gibt's immer mal wieder und trotzdem gehe ich oft mit dem Gefühl raus, ja, da wäre noch mehr gegangen. Ja, das ist Wissen, und ich habe auch den Eindruck, dass, vielleicht bin ich dazu kritisch. Ich nehme mir vor, nicht immer nur das Glas halb leer zu sehen, sondern auch halb voll. Aber ich habe den Eindruck manchmal, dass der Fußball nur so viel macht, wie es nötig ist, um jetzt wieder die Öffentlichkeit eine Weile ruhig zu stellen. Also man kann mehr machen. Und das ist jetzt ein Prozess, den ich mal beobachte. Da werden noch viele Lesungen und Veranstaltungen kommen. Und dann muss ich auch mal vielleicht nach Wegen suchen, vielleicht noch das noch besser mich zu vernetzen mit Schulvereinen oder so. Da geht noch mehr. Mhm.
Jetzt ist es im Fußball weiterhin so, dass es eigentlich regiert wird von alten weißen Männern. Sowohl DFB als auch UEFA, FIFA, überall hast du diese Typen rumsitzen. Wir sehen sie vor uns, während ich spreche.
Ja.
Wann lösen wir diese Riege ab? Oder hast du Hoffnung, dass diese Riege irgendwann mal abgelöst wird und da Menschen, ich sag's wirklich bewusst, mit Anstand hinkommen oder eher nicht?
Naja, ich würde jetzt diesen weißen alten Männern per se jetzt nicht den Anstand absprechen. Ja, da gibt's auch viele, viele integre Leute. Es ist natürlich so, dass man das nicht, und da bin ich leider auch im Alter mit den Erfahrungen einfach pragmatischer geworden. Wie würde das laufen? Also komplett kann man sie ja nicht absetzen. Das ist unrealistisch. Und deswegen überlege ich ja, was kann man denn machen, statt dieser ewigen Kampagnen Respekt und rote Karte gegen Rassismus und wir verlesen mal eine Botschaft im Stadion. Deswegen versuche ich ja mal zumindest zaghaft, ein paar Ideen einzustreuen, die zum Beispiel in den USA und in Großbritannien schon Widerhall finden. Dass man vielleicht zum Beispiel, wenn ein Trainerposten frei wird, zumindest bei einem Vorstellungsgespräch einen nicht weißen Kandidaten einlädt. Mhm. Das hat man im American Football gemacht in der NFL und siehe da, die Zahl der schwarzen Trainer ist gestiegen. Ja. Wir wissen, dass weiße Menschen oder dass Leute diejenigen rekrutieren, die ihnen ähnlich sind. Aber ich weiß auch, wie reformunwillig diese Verbände sind. Und man muss ihnen vor Augen führen, dass man auch mit neuen Zielgruppen, mit vielfältigeren Gremien vielleicht auch neue Fans, neue Sponsoren, neue Zielgruppen gewinnt. Also manchmal muss man ja die Kommerzlogik irgendwie einführen, um denen das vor Augen zu führen. Weil wir reden seit Jahren über Revolution, über der Fußball verändert sich. Nein, der Fußball verändert sich nicht, nee. Weil die Stadien sind voll und die Fernsehgelder fließen. Also der Fußball ist ja reich und wird auch weiter so bleiben. Mhm. Aber wie schafft man so einen sanften Druck, also dass die auf die Idee kommen? Ich kann natürlich stundenlang kann ich gegen Funktionäre schimpfen, aber das würde jetzt unsere Bubble vielleicht zufriedenstellen. Aber es würde diese Leute nicht erreichen. Mhm. Ja? Also da muss man überlegen, wie man konkret davor geht.
Ich habe eine Idee. Mir ist erst vor wenigen Jahren klar geworden, wie unfassbar privilegiert ich bin. Also als weißer Mann in dieser Welt geboren zu sein, ja, mit allen Vorteilen, und es geht dir genauso. Also wir haben unsere Jobs, ich kann das von mir sagen, eindeutig erreicht, weil ich gerade aussprechen kann durch eine vernünftige Bildung, weil ich weiß bin und wurde immer privilegiert behandelt und habe dadurch alles erreicht, was ich wollte. Und ich glaube, es würde uns allen gut tun, uns vor allem weißen Männern, wenn wir endlich erkennen, dass diese gesamte Welt für uns ausgelegt ist. Ja, für uns liegt überall der rote Teppich. Und ich glaube, wenn das noch mehr Männer erkennen, dann sind wir bereit, was abzugeben. Und zwar, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht uns kleiner machen, sondern dass wir andere größer machen, auf unsere Stufe hieven. Und ich glaube, wenn das allgemein mehr erkannt werden würde, mehr Dankbarkeit auch von uns ausgeht für dieses privilegierte Leben, was wir haben. Ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht wir auch Typen wie Tönnies oder so erreichen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich bin, wie gesagt, in der Nähe von Rostock aufgewachsen und dachte, ich aus einer Arbeiterfamilie, 8 Jahre in der DDR gelebt, ganz viele Praktika gemacht, habe ohne Kontakte und Netzwerke mich da irgendwie auch reingearbeitet und dachte, wow, aber hätte ich da eine Einwanderungsgeschichte gehabt oder wäre schwarz, wäre das sehr, sehr schwer, fast unmöglich gewesen.
Oder eine Frau.
Absolut, ja. Und das ist mir jetzt auch bewusst. Oder ich habe schon mal ein Buch geschrieben über Rassismus und Gewalt im Schatten des Spiels 2007. Ich glaube, in diesem Buch kam nicht einmal das Wort Kolonialismus vor. Und die Fakten waren damals die gleichen wie heute, ja. Also die Debatten, die vielleicht brauchten wir einige Debatten, um jetzt da hinzukommen, wo wir sind und dass du dich hinterfragst, dass ich mich hinterfrage und dass hoffentlich auch die Hörer und Hörerinnen sich da ein bisschen hinterfragen. Aber das war vielleicht vor 15, vor 20 Jahren noch nicht so, möglich war es schon, aber irgendwie waren die Gegebenheiten nicht da, aber jetzt gibt es irgendwie keine Ausreden mehr.
Genau.
Und deswegen muss man da ein bisschen nachhelfen. Also ich glaube, wir müssen in den Strukturen nachhelfen, das gilt auch für die Medien und dass wir da einfach uns besser informieren, Fortbildungsmöglichkeiten bereitstellen, Diversity-Quote und so weiter und so fort.
Ja. Und früher gab es für diffamierte Spieler eigentlich keine Anlaufstelle und das hat sich geändert. Immerhin. Also mittlerweile haben sie ein Wort und sie werden gehört und ich bin zum Schluss dieses Podcasts doch optimistisch und sage, doch, die Welt verändert sich. Mir viel zu langsam, weil ich ein schrecklich ungeduldiger Mensch bin, aber es tut sich etwas in Richtung, es wird ein bisschen besser. Siehst du das auch so?
Ja, also natürlich gibt es Dokumentationen, es gibt Veranstaltungen, Schlagzeilen und sie werden gehört, auch die Schwarznationalspieler. Und trotzdem gibt es zum Beispiel nicht wie in England oder Brasilien zum Beispiel Organisationen, migrantische Sportorganisationen auf hoher Ebene, die sich selbst organisieren. Es gibt noch nicht diese Debatte über Quotierung. Also da ist noch einiges möglich. Und ja, wir sind die einflussreichste Wirtschaftsnation in Europa. Ich glaube, bei uns könnte man den Maßstab auch ein bisschen höher anlegen. Und deswegen, ja, es ist besser geworden, aber es ist noch nicht
gut. Noch längst nicht gut.
Noch längst nicht gut genug, ja.
Ja. Aber dafür ist dein Buch da. Ronny, es ist eines der wichtigsten Bücher, vielleicht sogar das wichtigste Buch in diesem Podcast, würde ich sagen. Und wir haben über 100 Podcasts gemacht, damit über 100 Bücher vorgestellt. Inklusive meiner Bücher.
Wenn du das sagst, dann glaube ich dir natürlich, aber es ist ja trotzdem sehr schmeichelhaft. Dankeschön.
Wirklich, ich habe das so gern gelesen und es hat mir wieder ein bisschen weiter die Augen geöffnet und ich dachte schon, meine Augen sind offen. Und für euch da draußen, das Buch von Ronny Blaschke, Spielfeld der Herrenmenschen. Holt es euch, lest es. Ihr werdet erstaunt sein, wie rassistisch ihr selber noch seid. Es ist ein riesiges Thema und es ist höchste Zeit, dass wir die Welt verändern, vielleicht einen Tucken besser machen. Und Ronny, mit deinem Buch, du veränderst was und dafür bin ich dir total dankbar.
Danke, dass du das sagst. Manchmal ist das wichtig, auch nach all den Jahren der Recherche, des Lesens, des Schreibens, das freut mich sehr, dieses Feedback und auch, dass man darüber jetzt endlich reden kann. Und deswegen, ja, das macht auch Spaß und ist auch, ja, Anerkennung ist auch wichtig nach so einer harten, langwierigen, geduldsamen Arbeit. Mhm. Aber danke. Bis bald.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.